Geschätzte Hörerinnen und Hörer aus der Reihe Christus in der Kirche – Katholische Schätze entdecken, hören Sie den ersten Vortrag von Pfarr Leo Tanner zu dieser Reihe mit dem Titel «Das Geheimnis der Kirche entdecken».
Stellen Sie sich vor, eine unbekannte Person spricht Sie an und fragt, darf ich Ihnen zwei Fragen stellen? Und dass Sie gerade Zeit haben und Sie selbst neugierig auf diese Fragen sind, willigen Sie ein. Und die erste Frage lautet, sind Sie katholisch? Die Antwort ist ganz einfach und Sie sagen ja. Und dann kommt die zweite Frage, sind Sie mit Freude katholisch? Was für eine Antwort würden Sie ganz spontan geben? Wenn ich die Frage, sind Sie mit Freude katholisch, stelle, höre ich oft, ja, eigentlich nicht, oder ja, aber, und dann kommt dies und jenes. Mit Freude katholisch zu sein, ist heute in der Schweiz, in Deutschland, Österreich eher die Ausnahme. Nicht wenige verstecken ihr katholisch sein oder entschuldigen sich fast dafür, dass sie katholisch sind. Und doch gibt es auch andere Erfahrungen. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von einer jungen Mutter. Sie hat 4 Kinder. Ich durfte sie ein Jahr lang begleiten und dann in die katholische Kirche aufnehmen. Vorher hatte sie kaum einen Bezug zum christlichen Glauben und zur Kirche. In ihrem Brief bedankte sich die Frau für den Weg, auf den sie begleitet hatte, und sie schreibt dann, sie habe diesen Schritt keine Sekunde bereut und sie freue sich, zur katholischen Kirche gehören zu dürfen. Weshalb freuen sich die einen und die anderen haben Mühe? Dazu 3 Gedanken. Erstens, ein Grund kann darin bestehen, dass die katholische Kirche in den Medien und in manchen Kreisen der Gesellschaft keinen guten Ruf hat. Nur allzu oft sind die Medien auf Skandale, auf Kritik aus. Sie stellen die Kirche eher als altmodisch dar, als etwas Vergangenes, als etwas, was heute wie nicht mehr aktuell ist. Und einseitige, schlechte Presseberichte über die katholische Kirche oder auch Gespräche beim Kaffee oder beim Stammtisch können dazu beitragen, dass manche ihr Katholischsein gerne verstecken. Denn wir will schon zu einer Gruppe gehören, die einen schlechten Ruf hat. Denn dieser Ruf fällt ja wie ein Stück weit auch auf einen selber zurück. Ein zweiter Punkt kann darin bestehen, dass heute weitgehend eine allgemeine Verunsicherung da ist. Da gibt es auf der einen Seite eher konservative Gläubige, die stur an allem Alten festhalten und alles immer besser wissen und sie berufen sich gerne auf den Papst. Und dann gibt es eher progressive und liberale Gläubige, die den Fortschritt betonen und oft der Kirche Reformstau vorwerfen. Und weiter gibt es dann die freikirchlich evangelisch Gläubigen, die der katholischen Kirche vorwerfen, sie halte sich mehr an menschliche Traditionen als an das Wort Gottes, die Bibel. Und schnell kann denn da die Frage aufkommen, ja, was ist denn überhaupt katholisch? Was ist denn die wahre, gute, gesunde Lehre? Und noch ein dritter Punkt, dazu eine Geschichte. Ein lieber Mitbruder von mir, der war im Sommer 2000 in Peru in den Ferien. Mit einem Kollegen wanderte er in den Anden. Da begegneten ihnen Indios und die Kinder liefen voll Freude auf sie zu. Und mein Mitbruder wollte ihnen gern etwas schenken, und so nahm er aus seinem Rucksack eine Tafel Schokolade hervor, die nun von der Wärme etwas weich geworden war. Er nahm das Papier weg und streckte diese Schokolade den Kindern hin. Doch als diese das sahen, wandten sie sich verwirrt und erschreckt von ihm ab. Sie rannten davon. Mein Mitbruder verstand die Welt nicht mehr. Da sagte sein Kollege zu ihm: Denk daran, diese Kinder wissen nicht, was Schokolade ist. Und an was werden sie sich wohl erinnert haben, als du ihnen eine so braun-schwarze Ware hingehalten hast? Ich denke, so ist es. Was wir nicht kennen, können wir nicht lieben. Und solange wir etwas nicht wirklich kennen und in dieser Kenntnis auch sattelfest sind, sind wir in Gefahr, uns von allen möglichen Vorurteilungen, Meinungen oder Befürchtungen vereinnahmen oder einschüchtern zu lassen. Und vielleicht merken Sie selbst, dass Sie vieles ein Stück weit im Glauben einfach so irgendwie mal gehört haben und übernommen haben, aber so manchen Fragen gar nie wirklich auf den Grund gegangen sind. Und vielleicht merken Sie, dass Sie selbst mehr Gewissheit und Klarheit über den Reichtum des katholischen Glaubens oder in ganz speziellen Fragen haben möchten. Und vielleicht möchten Sie anderen den Glauben so erklären können, dass diese ihn verstehen und dass diese auch selbst Freude am Glauben erhalten. Vielleicht möchten Sie ganz einfach wie nochmal neu die Schätze des katholischen Glaubens kennenlernen. Und wenn etwas von denen da ist in Ihrem Herzen, dann denke ich mir, sind Sie bei diesem Weg Christus in der Kirche, katholische Schätze entdecken, genau richtig. Und heute ist so wie das Einstiegsthema das Geheimnis der Kirche entdecken. Wir haben schon gehört, dass es einiges gibt, das es uns schwer machen kann, ein frohes Ja zu dieser Kirche in uns zu tragen. Und dazu kann jetzt noch weiteres dazukommen. Wir können nämlich auch so Störendes in uns entdecken. Eigene schlechte Erfahrungen mit Vertretern der Kirche, dem sogenannten Bodenpersonal, können Verletzungen in uns verursacht haben. Hinzu können auch persönliche Schwierigkeiten mit der ganz konkreten Praxis oder Situation vor Ort oder in der Bistumsleitung oder mit Rom kommen. Es können Richtlinien der Kirche sein, die wir nicht verstehen und lieber anders hätten und die unser Leben ganz, ganz schmerzlich berühren. Ein weiterer Schmerzpunkt oder schwieriger Punkt kann auch im einseitigen Blick auf die Geschichte gefunden werden. Schnell werden die dunklen Kapitel der Kirche aufgezählt, wie Kreuzzüge, Gewaltbekehrungen, Judenverfolgungen, Hexenprozesse, unwürdige Päpste, Inquisition, sexueller Missbrauch und so weiter. Das und noch vieles andere können einige Gründe sein, weshalb viele Gläubige eine gebrochene und verletzte Kirchenidentität haben. Wegen zu vieler Schatten können sie nicht mit Freude, Dankbarkeit und einem wie auch inneren Stolz sich als katholische Gläubige fühlen. Wo immer jetzt jedoch ein Mensch nicht mit Freude zu seiner Identität stehen kann, wie diese auch aussieht, da fehlt es ihm an Ausstrahlung. Ich erinnere mich an einen Priester, der vor einigen Jahren mal in eine Pfarrgemeinde gekommen ist und die Jugendlichen für Jesus Christus begeistern wollte. Beim ersten Treffen stellte er die Frage: Wo habt ihr Mühe mit der Kirche? Was passt euch nicht? Was gibt es an ihr zu kritisieren? Und dann ließen diese Jugendlichen los, einen ganzen Abend lang, heiß und angeregt. Und dabei kamen viele Verletzungen, Frustrationen, Enttäuschungen, ja sogar Wut und Unverständnis zur Sprache. Dem Seelsorger war es wichtig, dass die Jugendlichen einmal alles rauslassen konnten. Denn er war überzeugt, erst wenn alles Frustrierende und Enttäuschende draußen ist, werden sie frei, um wie neu zu hören. Erst dann können sie wie die Sehnsucht nach einer neuen Kirche tief in ihrem Herzen entdecken. Und ich denke, ähnlich kann es manchmal auch uns selber gehen. Uns kann es gut sein, auch unsere Leiden, Enttäuschungen, Schwierigkeiten einfach mal auszusprechen. Das kann entkrampfen und uns neu öffnen. Es gibt jetzt aber auch in der Kirche außerordentlich viel Erfreuliches und Lobenswertes zu sehen. Wir können uns nämlich fragen, wer schuf im Lauf der Jahrhunderte die ersten Krankenhäuser, die Waisenhäuser? Wer schuf die ersten Schulen? Wer schuf Leprastationen? Wer schuf Sterbehäuser? Auch heute noch, wo vieles vom Staat übernommen ist, ist die Kirche in diesen Bereichen weltweit führend engagiert. Auch die ganze heute westliche Kultur, die Charta der Menschenrechte, die Errungenschaften in Bildung und Medizin und vieles weitere wären in der heutigen Form ohne den Dienst der Kirche, insbesondere der Klöster und der kirchlichen Universitäten, nicht denkbar. Oder betrachten wir Bereiche der Kunst und der Kultur. Die Kirche schützte überall das Schönste, Erhabenste, Menschlichste, das der Mensch schuf. So in der Musik. Welch große Kunstwerke sakraler Musik gibt es? Oder die Architektur, die Malerei, die Literatur. Und es gäbe noch viel, viel mehr Positives zu erwähnen. Doch das Positive und Erfreuliche schreit eben nicht so laut. Das Gute lässt sich nie als Sensation vermarkten. Es geschieht so, so viel Gutes im Verborgenen. In der Kirche ist etwas, das sogar den kirchenkritischen deutschen Schriftsteller Heinrich Böll sagen ließ. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Kranke, für Krüppel, für Alte und Schwache. Doch mehr noch als Raum gibt es für sie Liebe. Liebe für alle, die der heidnischen und gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Und hier zeigt sich darum so wie eine grundlegende Frage, nämlich mit welchem Herzensauge betrachte ich die Kirche? Suche ich das Gute und Lobenswerte oder suche ich das Versagen, das Dunkle? Was sehe ich zuerst? Und zu diesem eigenen Herzensauge kommt jetzt noch etwas weiteres hinzu. Ich zeige jetzt zwei Bilder der gleichen Kirche. Es sind Bilder einer der bekanntesten Kirchen Frankreichs, nämlich Notre-Dame von Paris. Hier sehen Sie jetzt das eine Bild von außen und jetzt das zweite Bild, die Kirche von innen. Es gibt eine Sicht der gleichen Kirche von außen und der gleichen Kirche von innen. Wenn wir die Glasfenster so von außen betrachten, sind diese nicht besonders schön. Wenn wir aber im Innern der Kathedrale stehen und durch die gleichen Fenster das Licht, vielleicht sogar die Sonne durchscheint, dann zeigen die Fenster ihre wunderbare farbige Pracht. Von außen ist diese Schönheit nicht sichtbar. Ob ich jetzt die Kirche von außen oder von innen betrachte, das entscheide ich selber. Konkret entscheidet das der Ort, wo ich stehe. Wir können die Kirche von außen mit den Augen der Welt betrachten. In dieser Sichtweise entdecken wir vieles, was vielleicht schmutzig ist und nicht in Ordnung ist. Wir sehen vor allem vieles, was nicht mehr modern ist, nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Und das befremdet viele. Und nicht wenige wenden sich deshalb von der Kirche ab. Wenn wir die Kirche allein mit den weltlichen Augen nach unseren Maßstäben von heute sehen, können wir sie auch endlos kritisieren. Und doch hat mich da eine Feststellung nachdenklich gemacht. Vor einigen Jahren hielt der bekannte Franziskanerpater Richard Rohr in Salzburg ein Seminar. Am Ende des Seminars war dann so eine Fragestunde. Und da wurde ihm unter anderem folgende Frage vorgelegt. Was halten Sie von den Forderungen, die von der Basis der Kirche kommen? Forderungen nach mehr Demokratie, nach Aufhebung des Pflichtzölibates, nach der Frauenordination und nach vielem Männlichem mehr. Ihr antwortete folgendes. Diese Anfragen aus der Basis der Kirche sind ernst zu nehmen. Doch erwarten Sie nicht von äußeren Reformen ein Aufblühen der Kirche. Ich kenne in den USA eine Kirche, in der alle heute vorgebrachten Forderungen umgesetzt sind. Und es ist die am schnellsten sterbende Kirche, weil in ihr das Geheimnis Gottes, das Mysterium fehlt. Was ist denn dieses Geheimnis, dieses Mysterium der Kirche? Wie können wir es entdecken? Es ist ein Stück weit vergleichbar wie bei einem Menschen. Bei einem Menschen sehen wir zuerst das Äußere, und erst nach und nach lernen wir das Innere kennen und lieben. So sehen wir bei der Kirche vielfach zuerst das Äußere, die Institution, die Organisation, der nach außen sichtbare Apparat oder auch das Kirchengebäude, so von außen her. Und wir können sagen, die Institution ist wie mit dem menschlichen Knochengerüst vergleichbar. Das Knochengerüst ist unentbehrlich und gibt Halt. Aber niemand kann sich in ein Knochengerüst verlieben. Und noch weniger kann man mit einem Knochengerüst eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen. Um das Knochengerüst bilden sich Muskeln, Sehnen, Glieder, Haut, eben dieser sichtbare Körper. Das sind bei der Kirche die Gläubigen. Sie bilden den Körper, die Glieder, des Leibes der Kirche, des Leibes Jesu Christi. Bei diesen Gliedern kann es jetzt gesunde und kranke geben, saubere und schmutzige, sympathische und unsympathische. Und Sie alle kennen vermutlich auch Menschen in der Kirche, von denen Sie sagen, wow, wenn das die Kirche ist, dann will ich auch dazugehören. Und zugleich kennen Sie vielleicht genau das Gegenteil auch. Menschen, wenn Sie sagen, ja, wenn das die Kirche ist, nein, dann lieber nicht. Doch auch in einen Körper kann man sich letztlich nicht verlieben. Ein schöner Körper hilft, um vielleicht Liebe zu empfinden ein Stück weit, wenn er anziehend und schön ist. Aber um eine wirkliche, dauerhafte Beziehung aufzubauen, braucht es noch mehr. Denn in einer Beziehung können wir letztlich nur leben mit einer Person, mit einem Du. Und das Wesen, die Person, macht das Entscheidende beim Menschen aus. Und genauso ist es bei der Kirche. Die Person, das Leben, das in der Kirche pulsiert, das ist Jesus Christus im Heiligen Geist. Nach diesem Bild sind die Institution der Kirche, die Menschen und Jesus Christus im Heiligen Geist jetzt aber ineinander verwoben und bilden zusammen das Geheimnis der Kirche. Wir können darum sagen, die Kirche ist hier im Kleid von Menschen und in einer Institution weiter lebende und weiter wirkende Jesus Christus. Wir können ein Stück weit mehr jetzt dieses Geheimnis der Kirche entdecken, wenn wir versuchen, Christus in den Blick zu nehmen. Also nicht mehr aufs Äußere, auf das Kleid schauen, sondern auf die Person unsere Optik richten, auf die Person im Kleid. Wenn wir dann die Bibel lesen, dann lesen wir nicht nur ein spannendes Buch vielleicht, sondern dann geht es wie darum, durch das Wort der Heiligen Schrift Jesus Christus selbst zu hören. Oder die Sakramente sind dann nicht mehr nur schöne, eindrucksvolle Zeichen und Riten, sondern in ihnen handelt und wirkt Jesus Christus und wir schauen auf ihn. Ebenso ist Christus gegenwärtig in den Gesandten, die von ihm Beauftragten. Jesus sagt ja einmal zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Jesus ist also in seinen Beauftragten gegenwärtig. Und darum sollen wir auch bei seinen Beauftragten nicht in erster Linie auf das Menschliche an ihnen schauen, sondern auf Jesus Christus in ihnen. So gilt zum Beispiel eine Verneigung vor dem Papst nicht dem Menschen, der dieses Amt innehat, sondern Jesus Christus in ihm. Ebenso, wenn in einem festlichen Gottesdienst die Bibel, der Priester oder das Volk ja, mit Weihrauch umgeben wird oder beweihräuchert wird, wie man sagt, dann geht es darum, dem gegenwärtigen Christus im Wort der Bibel, im Priester, im Volk die Ehre zu geben. Ebenso geht es darum, Christus in den Charismen zu sehen. Denn in der Kirche gibt es keine Superstars, nur einen, Jesus Christus im Heiligen Geist, der heute wirkt in Erkenntnisgaben, in Wortgaben, in der heiligen, der helfenden Tat. Ja, wir können sagen, in charismatischen Menschen offenbart Jesus Christus wie den Charme des Heiligen Geistes. Ebenso auch Christus in den Heiligen zu sehen. Die Heiligen sind nicht irgendwelche außerordentliche Persönlichkeiten, die aus sich heraus so Großartiges vollbracht haben. Nein, es war die Kraft Jesu Christi, seine Freude und seine Liebe, die durch sie durchstrahlte und ausstrahlte und die Menschen anzog. Ebenso geht es auch darum, Christus in der Liturgie zu sehen. Der Liturgie geht es nicht in erster Linie um gut und schön organisierte Gottesdienste, die wunderbar gestaltet sind und ausgeschmückt sind, sondern es geht um die Begegnung mit dem Auferstandenen. Der Hauptwirkende ist Jesus Christus im Heiligen Geist. Und Liturgie gestalten heißt es auch mitzuhelfen, dass Jesus Christus durch in Kraft handeln und erlösend wirken kann. Jetzt aber kann genau das, Christus im Blick zu halten, uns, je nachdem in welchem kirchlichen Kleid wir ihm heute begegnen, äußerst schwer fallen. Und das führt jetzt zu einem weiteren Aspekt des Mysteriums, des Geheimnisses der Kirche, nämlich die Kirche ist einerseits menschlich sündig und zugleich auch göttlich strahlend. Die Kirche von Jesus Christus gegründet ist menschlich. Und zwar durch die, die zur Kirche gehören. Und mit uns Menschen hat die Kirche auch alle Schwächen, Fehler und Dunkelheiten und auch alle Sünden, die unser Menschsein ausmachen. Die Kirche ist immer auch eine Kirche der Sünder. Und diese dunkle menschliche Seite der Kirche spüren wir oft an uns selbst und an vielem, was uns an und in der Kirche stört. Nach einer Predigt kam ein Zuhörer zum Pfarrer und sagte: Sie, ich bin auf der Suche nach einer vollkommenen Kirche. Und Sie haben heute so wunderbar gepredigt, dass Sie mir sicher ein Stück weit weiterhelfen kommen. Ich suchte da und ich suchte dort. Und ich konnte bis jetzt diese vollkommene Kirche noch nicht finden. Können Sie mir sagen, wo ich sie finden kann? Darauf meinte der Pfarrer: Freund, du hast recht. Es ist ganz schwierig, eine vollkommene Kirche zu finden. Und ich vermute sogar, dass du nie eine vollkommene Kirche finden wirst. Jedoch garantiere ich dir etwas. Sobald du eine vollkommene Kirche findest, wirst du erfahren, dass diese Kirche sich weigern wird, dich als Mitglied aufzunehmen. Denn sobald sie dich aufnehmen würde, würde sie aufhören, vollkommen zu sein. Ja, wir haben eben nur die Chance, zu einer unvollkommenen Kirche zu gehören, mit all den Schwächen und Fehlern auch. Aber die Kirche, der Leib Jesu Christi, hat eben auch eine göttliche Seite. Jesus Christus, das Haupt dieses Leibes. Er ist das Wesen, das Leben der Kirche. Und darum ist es wichtig, dass wir uns von seinem Geist, vom Heiligen Geist, beleben lassen. Dass wir uns ihn öffnen, dass wir ihn wirken lassen. Und das gilt für die Kirche als Ganzes, wie auch für jede Gemeinde, wie auch für jeden von uns ganz persönlich. Nur der Heilige Geist macht die Kirche lebendig. Und nur durch den Heiligen Geist werden wir lebendige, anziehende Glieder an diesem Leib. Nur durch den Heiligen Geist kommt Freude und Begeisterung auf. Ich fasse kurz zusammen. Das tragende Mysterium, Geheimnis der Kirche ist Jesus Christus im Heiligen Geist. Von außen kommen wir diesem Geheimnis nicht näher. Es offenbart sich erst, wenn wir drinnen sind. Wenn wir drinnen sind, wird uns die Erfahrung des Lichtes Jesu, das wir von außen nicht erkennen und in uns aufnehmen können, wie die Fenster einer Kathedrale zeigen, wird uns diese Erfahrung des Lichtes Jesu in eine neue Wertschätzung der Kirche, aber zugleich auch in eine neue Kritik an der Kirche führen. Und schauen wir jetzt noch an, wie kommen wir dann hinein in die Kirche? Wie sieht der Weg von außen nach innen aus? Hier kann Paulus uns als Modell dienen. Rein physisch betrachtet ist die Antwort klar. Der Weg von außen nach innen geht durch das Eingangstor. Und dieses Eingangstor wechselt die Sichtweise. Und dieses Eingangstor in der Kirche war von Anfang an die Taufe. Die Schätze und Schönheiten der Kirche kann man erst entdecken, wenn man drinnen ist. Und Paulus zeigt uns exemplarisch, so wie der Weg von draußen nach drinnen aussehen kann. Denn Paulus selber, soweit wir wissen, hat den irdischen Jesus nie gekannt, nie gesehen. Und somit ist er uns ähnlich. Wir haben den irdischen Jesus, der vor 2000 Jahren lebte, auch nie gesehen. Und wie wurde dann er Christ? Drei Aspekte waren in seinem Leben von Bedeutung. Erstens einmal die Begegnung mit Jesus Christus. Paulus, der damals noch Saulus hieß, verfolgte die Christen bis aufs Blut. Er war der Überzeugung, dass dieser Jesus tot sei und die Christen eine gefährliche Sekte seien, die einem Irrtum anhingen. Doch auf dem Weg nach Damaskus begegnete ihm Jesus, der Auferstandene, persönlich. Diese persönliche Erfahrung, das Erkennen des Lichtes Jesu, erschütterte ihn völlig. Er stürzte zu Boden. Und dann hört er eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Und Jesus sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus war ganz irritiert, denn Saulus hat ja nicht Jesus verfolgt, er hat die Christen verfolgt. Dieser Jesus war für ihn ja schon längst gestorben. Und nun erfährt er als erstens, Jesus Christus lebt. Er hat ihn ja jetzt gerade persönlich angesprochen. Und zweitens erfährt er, Jesus Christus ist in den Christen gegenwärtig, denn indem er die Christen verfolgte, hat er Jesus Christus selbst verfolgt. Als Paulus nach dieser erschütternden Erfahrung die Augen öffnen wollte, war er blind. Und so musste sich der bisher so selbstsichere Anführer von seinen Begleitern an der Hand nehmen lassen und führen lassen. Und nun führte man diesen Saulus zu seinen bisher erbittert bekämpften Feinden, zu den Christen in Damaskus. Und einen von ihnen, Hananias, hat der Herr für den Geburtsdienst des Christwerdens zu Paulus berufen. Da ging Hananias hin, trat in das Haus und legte Saulus die Hände auf. Durch die Taufe und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist konnte dann Paulus wieder sehen. Und hier geschah so wie das Zweite. Paulus in der Taufe band er sich sein Leben an Jesus Christus. In ihm vollzog sich ein radikaler Gesinnungswechsel. Paulus solidarisierte sich jetzt mit Jesus und er gesellte sich zu den Jesus-Jüngern. Er wechselte völlig die Seite. Aus einem Christenfeind und Verfolger wurde ein Christusfreund und ein Christusverkündiger. Und damit war es auch mit dem selbstherrlichen Saulus für immer vorbei. Er ist Christ geworden. Er hat Jesus als seinen neuen Herrn und Meister angenommen. Ihm wollte er von jetzt an dienen. Und so begann er, Jesus Christus über alles zu lieben und bekannt zu machen. Und damit, und das ist der dritte Punkt, gehört Paulus nun auch zu einer neuen Gemeinschaft dazu. Er fügte sich in einen bestehenden Organismus, nämlich in die junge Kirche, ein. Wer zur Kirche kommt, gliedert sich in etwas Bestehendes ein. Er bestimmt nicht, wie die Kirche sein soll und was sie zu glauben hat. Das Glaubensgut steht bereits fest. Alle, die zur Kirche gehören wollen, müssen dieses Glaubensgut annehmen und Schritt für Schritt mit Leben füllen. So fügte sich Paulus in die Lehre der Kirche ein. Und von da an gab er weiter, was er selbst empfangen hatte. Der Schritt durch die Türe hinein, von außen nach innen in die Kirche. Diesen Schritt möchte ich jetzt noch an einem Bild ein bisschen illustrieren. Sie sehen hier ein ganz bekanntes Bild. Es ist der Eingang zur Geburtskirche in Bethlehem. Wenn man dieses Bild anschaut, dann fällt einem etwas auf. Nämlich, der Eingang ist sehr klein und er ist ein Stück weit zugemauert. Die christlichen Eroberer des Heiligen Landes ritten hoch zu Ross durch die Portale in die Kirche ein. Deshalb haben die Christen das große Portal zugemauert. Und hier ist nur einen kleinen Eingang übrig. Dieser Eingang 136 cm hoch und dazu noch eine Stufe, ist so wie zu einem Symbol geworden. Jeder, der hineingeht, muss sich bücken. Und nur wer sich beugt, kann in das Geheimnis antreten. Wer selbstsicher und hoch zu Ross kommt, kann das Geheimnis nicht entdecken, nicht erfahren. Dieses sich beugen, bücken und einen anderen als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen, das ist der Schritt von draußen nach innen. Und wenn man durch dieses Tor gegangen ist, dann ist man drinnen. Dann ist man ein Teil dieser Kirche geworden. Man gehört zu einer neuen Familie dazu. Und mit den eigenen Familienmitgliedern verbinden uns in der Regel Zugehörigkeitsgefühle. Ja, wir freuen uns, der und die, die gehören zu unserer Familie dazu. Und man fühlt sich mit ihnen. Und wenn sie geehrt werden, freut man sich mit. Das hat auch Karl Rahner bestätigt. Die Kirche ist meine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht. Als Mitglied dieser Gemeinschaft, dieser Kirche, dieser Familie wird man von nun an als Betroffener fühlen, reden, handeln und urteilen. Und damit beginnen wir in einer neuen Weise unter den Fehlern der Kirche zu leiden. Wir sehen, wie viele Fehler es bei uns gibt, wie viel falsch verstandenes, oberflächliches Christentum wir leben. Wir sehen, wie sehr es uns an Echtheit, an Ehrlichkeit, an Demut mangelt. Wir merken, dass es bei uns oft an echtem und lebendigem und frohem Glauben fehlt. Es schmerzt uns, dass wir so rau sind und viel zu wenig aus der Freude des Glaubens leben und viel zu wenig unser ganzes Leben einsetzen, dieses wunderbare Evangelium. Wir stellen erschüttert unsere Enge und den Mangel an Heiligen Geist bei uns fest. Und als Mitglied der Kirche wird sich auch unser Schmerz wandeln. Bisher konnten wir wie Zuschauer von außen kritisieren. Nun spüren wir den Schmerz der Kritik in der eigenen Seele. Wenn wir drinnen sind, beginnen wir aber auch aus einer neuen Quelle herzugeben, nämlich von Jesus Christus und von seinen Gaben. Wir empfangen von ihm Liebe, wir empfangen von ihm Heil. Wir empfangen aber nicht nur die Liebe Gottes durch Jesus Christus, wir empfangen sie auch durch die Schwestern und Brüder, durch die Familienmitglieder. Und wir können auch ihnen Liebe geben. Wir bilden eine Familie, wo ein Mit- und Füreinander da ist. Und in einer intakten Familie freut man sich, wenn jemand etwas besonders gut macht oder besonders gut kann, wenn er besondere Gaben hat. Es ist jemand von uns. Wir fühlen uns dadurch selbst geehrt. Und so kommt auch innerhalb dieser Kirche wie ein neuer Blick auf. Wir brauchen nicht mehr neidisch zu sein auf Gaben, die andere Glieder an diesem Leib in dieser Familie haben. Wir dürfen uns vielmehr über diese Gaben freuen, weil sie ein Teil auch von uns sind. Eben ein Mitglied von uns hat diese Gaben von Gott empfangen. Ein Mitglied von uns lebt so vorbildlich, großartig, wunderbar. Und so entwickelt sich innerhalb der Kirche eine neue Optik. Wir erkennen eben die neuen Dimensionen oder das Geheimnis der Kirche. Diese neuen Dimensionen können Sie jetzt entfalten, wenn wir die Kirche mehr und mehr auch mit dem Herzen Jesu lieben. Was bedeutet das? Dazu eine Geschichte des Jesuitenpaters Mario von Galli. Er schreibt: Vor einem halben Jahr sollte ich in Düsseldorf über das Thema Mut, Kirche zu sein, sprechen. Ich hatte mich sehr intensiv vorbereitet, doch war dabei nichts Brauchbares herausgekommen. Da bekam ich ganz unverhofft von oben einen Tipp. Ich war bereits im Zug Richtung Norden. Da trat ein Mann in mein Zugsabteil. Dieser Herr war der Inbegriff eines eleganten Mannes, wie der angezogen war. Sein Deutsch war ohne Akzent, seine Sprache perfekt und gebildet. Später habe ich ihn ebenso perfekt und vollendet in anderen Sprachen reden gehört. Ich fragte mich, wer dieser Herr wohl sei. Ich bewunderte ihn, weil er so natürlich wirkte. Nichts Gespieltes, Überhebliches hatte er an sich. Später trat eine Frau ein, die ihn offensichtlich begleitete. Sie war das pure Gegenteil. Ein fürchterliches Weib, klein und hässlich. Die Haare waren völlig vernachlässigt, ungepflegt und wirr. Sie setzte sich mir gegenüber. Das heißt, sie saß nicht, sie lümmelte. Ich sah ihre Finger. Ich sah ihre Zähne. Sie wirkte so unsympathisch und abstoßend, dass ich willkürlich die Augen schloss. Aber der Herr war zu ihr voll echter Freundlichkeit. Als der Serviceangestellte vorbeikam, kaufte er ihr ein Getränk und überreichte es ihr. Einer Königin hätte man es nicht schöner überreichen können. Später holte er ihr ein Essen und servierte es in unüberbietbarer Höflichkeit. Es war schlicht unglaublich. Ich fragte mich nach dem Grund dieser tiefen Achtsamkeit. War es etwa Liebe? Nachher begegneten wir Männer uns im Gang und schauten so zum Fenster hinaus. Eine Zeit lang sprachen wir nichts. Doch dann konnte ich es nicht verkneifen und bemerkte, irgendwie müsste man ihr schon etwas Anstand beibringen. Das sagte ich einfach so vor mich hin. Und ihr antwortete dann ebenso leise: Sie haben recht. Doch man muss ihr das in keiner Weise von außen aufzwingen. Sie muss das zu ihrem Wesen machen. Und ich bin überzeugt, sie wird es eines Tages auch schaffen. Noch etwas verwirrt setzte ich mich wieder ins Zugsabteil. Da plötzlich schoss es mir durch den Kopf: Das ist ja genau dein Problem. Darüber musst du heute Abend reden. Das Weib versinnbildlicht die Kirche und dieser Gentleman, das ist Jesus Christus. Jetzt wusste ich genau, was ich zu sagen hatte. Auch wenn alle Zuhörer dort 1000 Gründe gegen die Kirche vorbringen werden, dann werde ich sagen, sie können noch lange so weiter kritisieren. Doch eines steht fest und ist unbestreitbar. Jesus liebt diese Kirche. Und dies ist für mich der Anlass, dass auch ich sie liebe. Er liebt sie, sie ist seine Kirche, sie ist seine Auserwählte. Und so möchte ich schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, vieles, was in der Kirche vor sich geht und wie sie uns erscheint, macht uns oft Mühe. Wir wünschen uns eine strahlendere Kirche mit mehr Echtheit, mehr Begeisterung, mehr Liebe, mehr Gemeinschaft, mehr Freude, mehr Heiligkeit. Doch du hast uns ins Geheimnis deiner Kirche hineingenommen. So trägt sie auch all unsere Menschlichkeit und Sündhaftigkeit. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir nicht an den Äußerlichkeiten kleben bleiben. Gib uns einen neuen Blick für die Kirche. Lehre uns, dich selbst in der Kirche zu entdecken und dich selbst in der Kirche zu lieben. Ja, lehre uns, die Kirche so zu sehen, wie du sie siehst, als deine vielgeliebte Braut. Und sie so zu lieben, wie du sie liebst. Amen.
Aus der Reihe Christus in der Kirche – Katholische Schätze entdecken von Pfarr Leo Tanner zu dieser Reihe mit dem Titel «Das Geheimnis der Kirche entdecken». Weiterführende Literatur zu diesem Vortrag wie auch zu anderen Vorträgen finden Sie auf der Homepage unter www.weg-verlag.ch.